von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Das Problem bei der Umwelt und bei der IT-Sicherheit ist, dass du eigentlich erst dann aktiv wirst im allgemeinen Vorgehen, wenn etwas, wenn es einen Schaden gibt. Du baust ja auch erst das 30-Zone-30-Schild auf, wenn es wenigstens zwei Drittel Kinder gibt oder so.
Das ist ja auch im Straßenverkehr.
Das ist so. Das ist nicht zynisch, das gab es oft genug, dass Verkehrsentscheidungen an kritischen Stellen erst dann umgesetzt wurden, und zwar zugunsten von Fußgängern, von Kindern, von Gruppen, die eher benachteiligt sind im Straßenverkehr,
ja,
dass erst dann Maßnahmen ergriffen werden, wenn schlimme Unfälle passieren oder irgendetwas vorfällt, wo dann die Politik nicht mehr anders kann. Das gibt es im Straßenverkehr. Also jetzt, es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo gute Beamte oder Politiker schon irgendwie erkannt haben, ah, das könnte schwierig werden, das sollten wir mal lieber anders machen. Oder mittlerweile ist es etabliert, dass die jetzt 30er-Zonen, die Wohngebiete, einfach so eingerichtet werden, weil das überall so üblich ist.
Ja, das glaube ich nämlich auch, weil dies, also ich kenne mit Verkehr kenne ich mich da jetzt nicht so aus. Ich kenne mich aber relativ gut aus mit einem anderen Thema, was auch, wo auch ständig Leute ums Leben kommen, und das ist Medikamentensicherheit. So. Und diese Medikamentenprüfverfahren, die sind, also da wird nicht erst eingegriffen, wenn da schon ein paar Leute dran gestorben sind. Die sind knackehart und haben extrem hohe Anforderungen. So hohe Anforderungen, dass es tatsächlich Lobbygruppen gibt, die sagen, hier wird aber die Entwicklung gebremst mit diesen ganzen Anforderungen, die wir da immer erfüllen müssen. Hier können wir nicht, so können wir kein Geld verdienen mit diesen ganzen Anforderungen. So, und wenn ich das mal runterbreche von dem, was da bei Medikamenten oder sogenannten Hilfsmitteln, also alles, was kein Medikament ist, was du trotzdem für die Krankenversorgung benötigst, was da so alles aufgefahren wird, und wenn ich das mal so extrapoliere, dann dürfte das bei der Verkehrssicherheit nicht anders sein. Ich glaube schon, dass du, wenn du da irgendwo irgendwas irgendwie bauen willst, wo Autos drauf fahren, dass es da ganz viele Kriterien gibt, die darüber entscheiden, welche Geschwindigkeit da gefahren werden darf und was da hingestellt werden
ganz
muss.
Ganz klar, es gibt feste Regeln.
Ja,
okay, allerdings, die Regeln haben natürlich verschiedene Kriterien. Und der fließende Verkehr ist zum Beispiel ein wichtiges Kriterium im Straßenverkehr. Der fließende Autoverkehr natürlich. Dann gibt es noch Kriterien, wie und was vielleicht Gefahrenstellen sind und wie breit dies und das zu sein hat. Aber das passt dann hier nicht. Also es gibt auch ganz viele Ausnahmen. Was aber ganz wichtig auch bei den Medikamenten ist, das kommt ja alles irgendwo her. Auch die ganzen Sicherheitsvorschriften sind ja irgendwann mal entstanden, weil man festgestellt hat, oh, da sterben ja Leute oder werden Kinder behindert geboren aufgrund von Medikamenten, und das wird alles irgendwie, liegt an unseren schlechten Verfahren oder weil wir noch keine haben. Da wurden manchmal, und das ist bei Medikamenten meines Wissens weitestgehend der Fall, dann nicht nur Kriterien für ein bestimmtes Segment oder einen Einzelfall festgelegt, sondern allgemein. Und da gibt es auch viele Dinge, die es im Straßenverkehr einfach gibt. Wo hat wie eine Ampel zu stehen oder was weiß ich. Aber immer dann, wenn kritische Situationen, jetzt mal bezogen auf den Straßenverkehr, bei Medikamenten weiß ich nicht, immer dann, wenn Gefahrenstellen erkannt werden, die aber nicht in das bekannte Raster kommen. Und da gibt es Leute, die sagen, das ist hier eine Gefahrenstelle. Ich habe das schon 5-mal so eine heikle Situation passieren, da wird es irgendwann Verletzte und Tote geben. Dann ist das ja nur so eine Einzelmeinung. Und da gibt es immer wieder Situationen, wo dann so lange gewartet wird, bis es Verletzte und Tote gibt. Und die IT ist ja, wie wir alle wissen, Neuland. Und da gibt es noch wenig etablierte Regeln, und die etablierten Regeln werden auch, also natürlich gibt es eine Menge etablierte Regeln, aber im Verhältnis gibt es da noch nicht so viel. Und das Problem ist ja auch, dass sich die Technik, für die die Regeln gemacht werden, schon so schnell weiterentwickelt hat, dass die entweder gar nicht mehr passen oder völlig unzureichend sind oder das Ganze torpedieren und deswegen eigentlich ausgesetzt werden müssen. So eine Kombination gibt es dann. Das führt dann auf der einen Seite dazu, dass, jetzt mal ganz pauschal gesagt, das ist nicht der einzige Grund, dass in anderen Ländern Sachen entwickelt werden, die bei uns Schwierigkeiten machen, Datenschutz ist zum Beispiel wichtig und gleichzeitig ein Hemmschuh. Das ist ein ähnliches Thema. Ja, dann werden bestimmte Punkte nicht verstanden und nicht erkannt. Oder Leute erkennen die, aber die Entscheider wollen die nicht sehen, weil das würde ja bedeuten, wir hätten noch mehr Hemmschuhe. Und das will sich ja niemand irgendwie an die Fahne oder ans Revers heften, dass man da wieder neue Hemmschuhe im Sinne von Datenschutz aufgebaut hat. Und es gibt aber auch immer wieder, und da sind wir zum Beispiel bei der DSGVO, Bewegung jetzt gerade im IT- und Datenbereich, die dafür sorgen, also wo die schon Erfolg haben. Aber es gibt offenbar auch genügend Bewegungen, wo das nicht der Fall ist. Zum Beispiel, wie habe ich Unternehmen im Blick, wer wie verbandelt ist und wer dahinter steckt und wer vielleicht irgendwelche Interessen, was unsere Datensicherheit anbelangt, einspielt, die gar nicht unsere Interessen sind.
Ja, und wer ist wir? Ne? Also wenn du sagst, unsere Interessen, wer ist wir?
In diesem Fall meine ich jetzt von einer nicht weiter definierten Einheit, Amt, Regierung, irgendeine Bundes- oder Landesinstitution, die Sicherheit für ihre Daten gewährleistet wissen wollen. Und wen fragt man
da? Ja, also in einer globalisierten Welt ist das Wir schwierig zu definieren.
Mhm.
Also wenn Europarecht Landesrecht bricht, dann ist Wir vielleicht Europa. Na, und da sind eine Menge Nationen sind da tätig innerhalb von Europa. Und einige von denen sind auch sehr dicke mit Nationen, die außerhalb Europas stehen.
Mhm.
Na, wenn man sich anguckt, was China kauft sich ja Südosteuropa auf bis hin nach Italien rein.
Ja.
Na, und am Rest knabbert Russland. Mhm. Und hier auf im sogenannten blauen Bereich, jedenfalls ist das immer blau, der blaue Bereich bei den NATO-Übungen, Zentraleuropa und westlich davon, das ist sehr stark mit den USA verbandelt.
Genau, und die haben da auch gewisse Interessen.
Und die haben auch ihre Interessen, ja.
Ich erinnere mich noch daran, dass die Cisco-Geräte irgendwann mal aufgeflogen sind, dass sie irgendwelche Spionagetechnik von der NSA haben. Fanden wir auch alles nicht so toll. Also,
sehr schön. Ich hab mal einen größeren Betrag geerbt, familiär bedingt.
Ja.
So, und dann bin ich zur Bank gegangen, wo das lag. Und dann musste ich da unterschreiben. Und dann musste ich ein Formular unterschreiben, mit dem ich an die USA gemeldet habe, was das für ein Betrag ist, wer ich bin und was ich damit vorhabe. Und da habe ich noch gesagt, wieso muss ich das jetzt an die USA melden? Ja, das müssen Sie einfach machen, sonst kriegen Sie das nicht.
Aha. Ja, interessant.
Ja, total. Ja, ne? So, apropos interessant, wollen wir mal ein Bierchen öffnen?
Ja, ich habe hier eins.
Mich würde nämlich total interessieren, was du da hast.
Ich habe vor längerer Zeit, das steht hier schon eine ganze Weile, nicht nur auf dem Tisch, das tut auch schon, nämlich die ganze Aufnahme lang, bei meinem Bierladen hier ums Eck, war ich so happy, dass ich von Steam, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mich nicht da vertan habe, sagt dir Steam was?
Steam sagt mir was, das ist die Dosenfirma.
Steamworks.
Auf denen, Steamworks,
genau.
Richtig.
Und die haben immer so ganz geile Dosen.
Aus Kanada, ne? Die haben richtig tolles Artwork haben die. Die nutzen diese Dose. Dose ist ja ein DIN A5 Papier. Das ist ja eine Dose, eine 033
genau,
Dose.
Genau, genau.
Und das nutzen sie richtig aus. Die malen das richtig schön bunt. Also Steam ist immer, man möchte sie am liebsten sammeln.
Aber jetzt habe ich von denen eine Flasche. Ich weiß nicht, ob es eine Pfandflasche ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das sieht so ein bisschen anders aus. Da gibt es ja so einige, die, aber könnte sogar eine sein. Hier sind so die typischen Punkte. 3, 4, 5, keine Ahnung. Also wäre ja ganz cool. Auf jeden Fall Glas, fand ich ja schon mal cool. Und da sind auch diese typischen Dampfmaschinen-Zahnrad- Dingsies drauf abgebildet und die bilden die Buchstaben.
Ja.
IPA.
IPA, also sozusagen eine Signature.
Genau, und es heißt auch Steam Flagship.
Ja, die wissen, worum es geht.
Genau.
Und das muss man vielleicht mal erklären. Also wir beide sind uns da einig, oder? Unserer Ansicht nach ist IPA sowas wie eine Signature Brauung, von die jeder Crafter macht. Also wo jeder Crafter sich sagt, aber beim IPA, da gebe ich mal richtig Gas.
Da zeige ich mal, was ich kann, genau.
Ja, richtig.
Und da zeige ich auch mal meine Ausrichtung oder ich mache verschiedene IPAs und spiele da so ein bisschen rum und so. Genau, im IPA steckt ja auch ganz viele Möglichkeiten, wenn du mit dem Hopfen rumspielst. Mit dem Malz jetzt eher
richtig,
nicht.
Ja.
Aber der Hopfen ist ja meistens doch das Kernthema. Und ja, diese Dampfmaschinen, das hatte mich so begeistert. Und ich denke ja immer noch daran, dass du mir mal vor 70 Folgen oder 80 Folgen vom Dampfbier erzählt hast und ich damals nichts anzufangen wusste. Und später habe ich tatsächlich, also das hat nichts mit Steam zu tun, die heißen einfach nur Steam.
Nein.
Aber ich habe tatsächlich später über die Entwicklung von Brauereien gelesen und es gab natürlich dann Brauereien, die mit neuen Methoden angefangen haben und das versucht haben oder es industrialisiert haben. Letztendlich der Weg zu unserem heutigen Industriebier. Und das müsste eigentlich das Dampfbier gewesen sein. Und weil es sich günstig produzieren ließ und vielleicht damals noch nicht von bester Qualität war, weil die, was weiß ich, die Produktion oder die Mittel zur Energiegewinnung, die dann auch Ruße oder sowas erzeugten, haben vielleicht auch auf die Lebensmittel gewirkt. Das ist jetzt nur Spekulation. Und haben möglicherweise dem Bier eine eigene Note gegeben, machten es aber auch wegen der Massenproduktion so günstig. Aber
also,
das Dampfbier hatte immer einen schlechten Ruf, oder? Das war so ein billiges
Bier. Also das, wenn das dabei hängen geblieben ist, was ich dir erzählt habe, dann habe ich das nicht gut erzählt.
Okay, Dammatur.
Aber das ist sehr schön erschlossen. Dampfbier ist zunächst einmal Bier, das mit ein obergäriges Bier, wo die Hefe also oben ist beim Brauprozess, das mit einer sehr, sehr aggressiven Hefe, mit einer schnell arbeitenden Hefe gebraut wird.
Ach so.
Und deshalb über dem Bier von dem, was die Hefe da macht, weil die richtig reinhaut bei der Alkoholproduktion, da hängt dann immer so eine kleine Dampfwolke drüber.
Nee, da habe ich überhaupt was, habe ich völlig anders verstanden. Und ich glaube, ich habe damals nur gesagt, kenne ich nicht. Ach so, das ist ein eigener Bierstil.
Richtig, was es tatsächlich gibt, und da liegst du genau richtig, das hast du am Schopfe, vielleicht hast du das zusammengeworfen oder ich habe es ineinander verquirlt erklärt. Es gab Dampfbrauereien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Ja, sorry,
Dampfbrauereien.
Nein, das ist, habe ich
die verquirlt. Haben aber... Ja, die haben aber nicht unbedingt Dampfbier hergestellt, sondern ganz normales Bier. Der Clou bei diesen Dampfbrauereien war, dass sie die Dampfmaschine, die damals der letzte Schrei war, irgendwo in ihren Produktionsprozess eingebunden haben. So, und im Idealfall war das sowas wie der Flaschentransport. Ne? Dass da irgendwie so ein Flaschentransportband mit der Dampfmaschine betrieben wird.
Ah.
Aber mein Verdacht ist, die hatten einfach sich da eine Dampfmaschine hingestellt und die einfach angeschmissen und die hat einfach irgendwas gemacht. Aber es wirkte einfach so fantastisch modern, dass da eine Dampfmaschine im Produktionsprozess irgendwie eingebunden war, weil das einfach der heiße Scheiß war. Also,
ach so, das wäre also in den 70er, 80ern hätte man Roboterbier gesagt und heutzutage...
Ja.
Bier
4.0. Du hast es erfasst, richtig.
Ja, ja, natürlich.
So.
Dampfbrauereien. Tatsächlich habe ich Dampfbrauerei gelesen, du hast völlig recht. Und ich habe das sofort mit Dampfbier assoziiert und hatte gedacht, du hattest mir damals, wir sind gar nicht dazu gekommen, dass du mir das erklärt hattest. Du hattest das aus irgendeinem Buch heraus und dann hattest du das gemeint und ich fragte noch nach und du meintest, das steht auch in dem Buch, aber wir sind gar nicht auf die Details zu sprechen gekommen, wir hatten was anderes
am Wickel.
Und deswegen habe ich Dampfbier und Dampfbrauerei durcheinander gebracht. Ich meinte Dampfbrauerei.
Es ist aber auch schön, weil man immer schlauer wird.
Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist, dass diese IPA-Buchstaben eben mit Dampf und Zahnrädern und irgendwelchen Analoganzeigen, was weiß ich, so Druckmessgeräten ausgestattet sind, also natürlich nur dekorativ. Und das hat mich daran erinnert, an das Dampfbier und an die Dampfbrauerei. Und dann habe ich natürlich alles durcheinander gemacht.
Vielleicht aber eine beabsichtigte Assoziation.
Wer weiß. Ein schönes Bild auf einer Flasche. Also ich dachte mir, wenn die schon Flaschen herstellen, rausgeben, dann will ich das haben. Was hast du denn?
Sehr schön. Ich habe mal wieder einen Griff in den Multiseller gemacht und zwar einen Griff nach ganz, ganz früher.
Ja.
Also ich habe mir eine nicht große Brauerei, aber eigentlich die Urbrauerei mal wieder vorgenommen.
Die Urbrauerei? Und das ist, die deiner Heimat?
Nein, nicht meine Heimat.
Die, oder Urquelle.
Wo das Bier an sich, wo das Bier an sich herkommt, wie wir es heute kennen.
Okay.
Und zwar Ah, okay. Gut, dass ich es immer wieder habe. Wenn du nicht sofort drauf kommst, dann ist es gut, dass es aufgefrischt wird. Ich habe einen Einbecker. Aus Einbeck. Wir beide haben schon oft über Einbecker gesprochen, wo das Bockbier entwickelt wurde. Also eigentlich das Einbeckerbier. Und dann wurde der Braumeister, der wurde dann nach München verkauft ans Hofbrauhaus. Pichler hieß der. Und dort
Genau.
hat er das Einbeckerbier gebraut und die Münchner haben das Bockbier genannt.
One
Und
Bock.
davon, Ohrenbock, richtig. Und davon
Genau.
waren die Einbecker irgendwann so schwindelig. Das wurde in Einbeck so oft verlangt, das Bockbier, dass die irgendwann aus Frust ihr Einbeckerbier auch Bockbier genannt haben. Bockbier ist ein Bier, das mit sehr viel Stammwürze gebraut wird, mit sehr viel Grad Plato. Ab
Genau.
16 geht's los, glaube ich. Ne?
Und
Das
das
kann so
muss,
bis.
es muss, glaube ich, sogar einen gewissen Volumenprozentanteil Alkohol haben. Sowas wie 6,5%.
Es muss 6 muss da rauskommen, ne? 6,5, ja, 6,5 kann
Ich
auch
glaube
sein, ja.
6,5, ja.
Dieses Jahr hat tatsächlich 6,5 und ich habe es gegriffen, weil ich diese Sorte noch nie gesehen habe, was mich sehr erstaunt, weil ich
Oh, ja.
denke, dass ich Einbecker eigentlich relativ gut kenne. Dieses Bier heißt Urbock Dunkel.
Okay,
So.
ein
Also,
dunkles
dass
Bock, da kann
Einbecker
man
ein
ja nichts
Urbock
falsch
hat,
machen.
da kann man nichts falsch machen, oder? Hier steht auch die Grad-Plato-Zahl drauf, 16,2 und gleich darunter 6,5%. Ja.
Das,
Ja, und darauf bin ich sehr gespannt.
wenn da gerade Plato drauf steht, dann spricht das ja schon den Kenner an, der auch gerade Plato damit überhaupt was anzufangen weiß. Das ist ja normalerweise auf dem Bier nicht drauf.
Richtig, ja. Es ist auch eine merkwürdige Information eigentlich, weil eigentlich sollte man von dem Grad Plato ist ja das, woraus die Stammwürze ist ja das, woraus Alkohol wird. Na, und das,
Genau.
wie viel Alkohol rauskommt, das liegt eigentlich daran, wie lange man braut. Also man kann mit sehr viel Stammwürze einen sehr geringen Volumenprozent erreichen.
Du kannst aber nicht mit wenig Stammwürze viel erreichen.
Das kannst du nicht ohne was hinzuzupüttern, das stimmt.
Genau.
Insofern ist die Stammwürze ja eigentlich doch, ist eigentlich interessant. Du hast
Und
recht.
historisch war sie doch auch, weil anhand der Stammwürze, die konnte man früher messen, während der Alkohol noch nicht so früh zu zu ermitteln war. Und die Stammwürze war ein Grund zur Besteuerung, wenn ich mich recht entsinne.
Die Basis zur Besteuerung ist sie auch heute noch. An der Stammwürze entscheidet sich, hast du Vollbier, hast du Schankbier, hast du Vollbier, Schankbier und was gibt's dann noch? Uff,
Da habe
jetzt
ich
habe ich
schon
die
mal
dritte
Quatsch
Bierart
erzählt, das
vergessen.
sage ich nicht.
Tatsächlich an der Stammwürze bemisst sich die Besteuerung. Einerseits, weil die Steuer sagt, ja, du könntest ja was draus machen. Ne? Also du könntest was draus machen. Da kommen wir nicht hinterher, da kommen wir halt vorher. Und das Zweite, was du sagst, ist völlig richtig. Man konnte bestimmen, wie viel Stammwürze enthalten ist, aber man konnte nicht bestimmen, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, glaube ich, war es schwer zu bestimmen, wie viel Alkohol eine Flüssigkeit enthält, weil man die
Genau.
unterschiedliche Dichte noch nicht festgestellt hatte.
Na gut, dann machen wir doch mal unsere Biere auf.
Ja. Klaberöffner. Oh, das ist mir ein. Ich hatte etwas muffigeren Geruch erwartet, aber das kommt ein recht frühlingsfrischer Geruch aus dieser sehr malzigen, sehr malzigen Trunk enthaltenden Flasche.
Na,
Das
wie
ist ein guter
angenehm.
Eindruck. Ja.
Frühlingssaft ist ja fast treffend.
Fast richtig, ja.
Also bei mir kommt ein wirklich sehr IPA-typischer, fruchtiger, Südsee, fruchtig oder wie auch immer ich das nennen soll, Duft heraus. Es perlt ein bisschen wie so eine Limo. Es ist trüb wie ein Kellerbier. Ach, das sieht. Ah. Und duftet tatsächlich ganz klassisch nach Mango, Zitrone. So alles, was man will von einem ordentlichen
Ah ja.
Signature-Bier.
Also ich habe hier eine relativ dunkle Flüssigkeit in der im Glas so also Pflaumensaft würde ich sagen, oder vielleicht noch ein bisschen dunkler.
Okay.
Das ist wie Einbecker häufig. Einbecker hat ja eine sehr aggressive Perlage. Also das blubbert wie irre.
Ja.
Allerdings kaum bis gar keine Schaumbildung. Eigentlich gar keine Schaumbildung. Nee. Das Bier ohne Schaum würde ich es nennen. Da
Bei
kann ich auch
mir
nichts
auch
rausschlagen.
fast. Nur noch ein Hauch oben an der Oberfläche. Na dann. Würde ich mal sagen, auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist.
Seid ihr dazu sechst?
Nee, das ist eine... Die Einbecker hat eine, ich weiß nicht, ob du sie dir visualisieren kannst, das ist eine eigentümliche Flaschenform.
Also ist die das auch so gedrungen wie die klassische Flasche?
Ja, genau. Die wird erst nach unten sehr dick und hat einen außergewöhnlich langen Hals. Also das ist eine... Also die Einbeckerflasche ist mir halt nicht so vertraut. Das ist für mich eine ungewöhnliche. Ich wüsste auch gar nicht, kein Bier, was so eine Flaschenform noch hat. Was sagt dein Gruß aus Kanada?
Mein Gruß aus Kanada sagt, die wissen, wie ein echtes IPA zu sein hat. Also das ist wirklich ein sehr ordentliches, fruchtiges IPA. Wirklich klasse. Jetzt nicht, wo ich sage, oh, was total Neues, habe ich noch nie getrunken. Aber ich habe bei allen Experimenten immer wieder Aromen drin gehabt, wo ich dachte, oh, das passt jetzt nicht so ganz oder das ist mal experimentell, muss ich aber nicht ständig haben. Es gibt natürlich auch einige, wo ich sage, diesen Hopfen hätte ich gerne immer wieder, wie zum Beispiel der berühmte Melon aus Hüll, Hopfenforschungszentrum ja. Hüll in der Hallertau.
Haben wir schon häufiger angesprochen ja. Und das Mysterium auch schon fast enthüllt.
Ja, enthüllt.
Wortspiel.
Ich kann's. Aber hier ist es wirklich so, wie es sein soll. Bei Einbeck fällt mir übrigens ein, ich war letztens in Goslar, mal wieder ein bisschen wandern. Und Goslar ist ja bekannt für seine Gose. Aber ins Goslar Brauhaus, also ich habe die ja schon mal so getrunken und ich hätte mich sehr über die dunkle Gose gefreut. Die spricht mich mehr an als die helle und die hätte ich gerne mal vom Fass getrunken. Wobei
ja.
mir Freunde schon gesagt haben, dass die Flasche und Fass sich nicht so unterscheiden. Also da habe ich jetzt nicht unbedingt was verpasst, denn der Laden war voll, kein Platz mehr für uns. Und dann sind wir weitergezogen zur Wortmühle. Das ist jetzt, keine Ahnung, ob dir der Laden irgendeine Reputation hat. Bei Google Maps war der mit 4,3 oder 4,5, weiß ich nicht, ganz ordentlich angegeben. Hat mich tatsächlich mit seiner Speisekarte so durchaus fleischlastig, nicht nur, hatten auch vegetarische Sachen, aber viel Fleisch. Im gutbürgerlichen Sinne, was weiß ich, hier gab es einen Rehgulasch, da gab es irgendein Schweine, ich weiß es nicht mehr alles. Alle Tiere waren aber vorne aufgeführt, woher die kommen und das, wie die gehalten sind. Oder das insbesondere mit Fokus darauf, dass sie mindestens alle Freilandtiere sind, was ich schon ziemlich klasse finde.
Diese Offenheit ist für eine so touristisch geprägte Stadt wie Goslar selten.
Da haben wir tatsächlich einige Sachen entdeckt, was weiß ich, ein veganes und vegetarisches, also insofern nur vegetarisch, aber auch mit einem klaren Fokus, du kannst auch hinkommen, du bist vegan, Frühstückscafé. Auch ganz fabelhaft. Ach. Also da gibt's einige Sachen, auch ein Unverpacktladen. Also es gibt da wirklich sehr klassische, so dieses gutbürgerliche. Und da gibt's aber auch offenbar so einen Drang, den ich damals in Bad Harzburg eben gar nicht so wahrgenommen habe. Goslar ist mehr Altstadt, nicht so ganz so schick wie Wernigerode, aber haben ja wirklich schöne Altbauten und haben viel in Richtung nachhaltig Bio, vegetarisch zu bieten, viel mehr zumindest, als ich erwartet habe. Das fand ich überraschend und das hat mich positiv gestimmt. Sonst ist das ja eher ein sehr biederer Ort.
Ja, und das, was wir da machen, ich bin ja auch häufiger mal wandern und wir steigen oft in Goslar ab. Das, was wir da machen, wir beide, also ich und du
ja.
und unsere Familien, ist ja eigentlich auch sehr bieder, nämlich wandern.
Ja, klar.
Wandern ist ja eins der als spießigsten, also das ist, Wandern kommt ja kurz hinter Angeln, ne? Das ist ja eins der spießigsten Hobbys, die man so, also wenn man spießige Hobbys aufzählen würde, dann wäre Wandern und, also Wandern wäre jedenfalls damit bei den großen fünf, um mit Böhmermann zu sagen. Und ich habe auch bei mir verfestigt sich mehr und mehr der Eindruck, dass Wandern angesagter wird. Also ich höre häufiger mal von Leuten, die auch mal wandern gehen und das sind eben nicht keine verspießerten Rentner, obwohl Rentner muss man nicht verspießert sein, aber das sind keine Knochenköppe, sag ich mal so, sondern das sind durchaus flippige Leute. Und wenn ich jetzt höre, dass sich so eine Stadt wie Goslar, die eigentlich nur, also ausschließlich vom Wandern lebt, was anderes ist da nicht in Goslar als Leute, die da Wanderurlaub machen im Harz. Wenn die solche Läden aufzieht, dann ändert sich, glaube ich, was mit der Szene. Und vielleicht haben du und ich da so einen kleinen Beitrag geleistet, denn das ist in unserer Zeit passiert.
Mhm. Ja? Indem wir es einfach genutzt haben. Wobei, ich war das letzte Mal vor 35 Jahren in Goslar oder 40. Also, ich habe jetzt in Goslar nichts bewegt, aber vielleicht indirekt über andere Orte, indem ich gesagt habe, ich gehe dahin.
Ja, über Bande.
Mhm, über Bande, ja. Also, ich denke gerade, Goslar ist sehr voll gewesen. Und es war jetzt nicht irgendein besonderer Ferien- oder Feier- oder sonst was Tag. Zumindest nicht, dass es mir bewusst war. Es war ein Wochenende. Aber es waren tatsächlich Gruppen, die ein bisschen an Mallorca-Urlauber gemahnten auf Wanderschaft. Also mit Bierdosen in der Hand. Es waren klassische Familienwanderer, so wie unser eins. Ich zähle mich mal dazu, auch wenn ihr jetzt nicht in großer Familie unterwegs seid, aber wahrscheinlich seid ihr sogar ein bisschen sportlicher unterwegs und geht auf jeden Fall weitere Strecken, als wir das mit Kind machen können.
Ja, das wird der Unterschied sein, ja, aber ansonsten gehen wir ja so ziemlich dieselben Strecken. Notwendigerweise, weil wir machen ja
genau,
denselben.
Genau, wir haben ja dieselben Ziele.
Ja.
Ihr seid aber schon ein bisschen weiter.
Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wir fangen wieder bei Null an.
Ach, herrje. Aber ihr habt doch, ihr seid ja schon gekrönt. Braucht ihr noch eine zweite Krone?
Nee, dritte. Freund? Das wäre jetzt die dritte.
Ach so, ach herrje. Ein Bekannter von uns hat gesagt, er macht das jetzt alles mit dem Fahrrad nochmal. Also so als, jetzt habe ich schon mal alles zu Fuß gemacht, jetzt mache ich alles mit dem Fahrrad. Ist ja auch mal eine Herausforderung. Ich finde das aber, ich wäre für mich auch jetzt nicht unbedingt, vielleicht kommt das irgendwann, aber nicht unbedingt. Aber wir waren eben in dieser Wortmühle und dort hatten sie das Mühlenbräu. Und dann meinte ich so, oh, interessant, was ist denn das? Und da sagt er, ja, das ist das. Das ist ein helles Kellerbier und ein dunkles Landbier. Und dann habe ich auch gefragt,
dunkles
okay.
Landbier?
Ja, dachte ich, war spannend. So, macht ihr das selber? Braut ihr auch? Und dann, nee, die Kapazitäten hätten wir nicht. Okay, wo kommt denn das her? Eher aus Einbeck. Jetzt weiß ich nicht, ob die Einbecker Brauerei in Einbeck die einzige ist, gerade in heutiger Zeit. Aber wer das an andere Stellen Verkauf, das könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass Einbecker auch Auftragsbiere macht. Und das schmeckte, ich hatte das dunkle Landbier, das war schön malzig, das war mir schon fast zu malzig, das hätte dir gefallen. Und ich hatte dann aber auch das helle Kellerbier, das war wirklich ein klassisches Zwickel, das war ein sehr schönes Bier, ganz toll.
Ach, klasse. Klassisches Zwickel habe ich gerne, aber tatsächlich, du hast recht, ich hätte in diesem Fall nach dem dunklen Landbier gegriffen. Zumal mir Landbier als dunkel nicht vertraut ist. Landbier ist, soweit ich weiß, jetzt möchte ich mal Gerüchte streuen, keine sonderlich geschützte oder auch nur definierte Bezeichnung. Ich glaube, Landbier heißt sowas wie ursprünglich belassen oder so, ne?
Nee, aber ich glaube, es hat keine, also du kannst es einfach so nennen, du hast nichts damit verknüpft oder vorgegeben.
Nee.
Außer, dass es Bier ist.
Naja, gut, es wird wohl kein Pilz sein, würde ich mal sagen. Ne? Also
das stimmt.
Es wird irgendwas, es wird irgendwas anderes sein. Aber auch, also Landbier kenne ich eben nur hell und gefiltert. So.
Mhm.
Aber das dunkles Landbier hätte mich schon sehr interessiert. Ich glaube, ich gehe da mal vorbei.
Guck dir das mal an. Wie gesagt,
natürlich auch, wenn ich in Goslar bin, muss die Gose sein. Ich weiß, das ist manchmal schwierig da im Brauhaus, gerade in der Hochsaison. Klar, es ist das Brauhaus in Goslar, da gehen die Touristen hin. Das sei ihnen auch gegönnt. Ne? Aber Gose muss sein. Also gezapfte Gose ist, ich kann das nicht bestätigen, dass die Goslarer Gose aus der Flasche so gut ist wie gezapft. Ich habe mir da durchaus schon Flaschen gekauft, um sie mit nach Hause zu nehmen. Aber vielleicht ist es auch so, dass wenn der Flair nicht da ist oder vielleicht trinkt man den Flair mit. Das Brauhaus ist schön gelegen, direkt gegenüber vom Dom, an der Stirnseite des Marktplatzes.
Mhm.
Und da schmeckt das natürlich nochmal doppelt so gut. Ne?
Ja, wir waren da und haben auch versucht, da ein Plätzchen zu finden. Allerdings waren wir zu fünf unterwegs und das war natürlich schwierig. Zu zweit hätte es wahrscheinlich geklappt.
Oh ja.
Da war auch irgendwie eine Veranstaltung, die nannte sich Honky Tonk oder sowas. Und das war so eine Art Nacht der Clubs. Das heißt, verschiedene Gastronomien in Goslar haben auch Musik gehabt. Und da war tatsächlich, die Stadt war, ja, vielleicht hat das die Leute angelockt. Ja, und ich wusste einfach
vielleicht
von nichts. Das hat vielleicht erklärt, warum dann viele Leute echt unterwegs waren. Trotzdem hat uns das nicht abgehalten. Wir waren Stempelwandern, hatten tatsächlich, waren auf dem Steinberg und auf dem Rammelsberg, hinten noch am Stausee, haben alles mitgenommen und auch das Kind hat tapfer alles mitgemacht. Ich glaube, wir waren zusammen 20 Kilometer oder so unterwegs und das ist ja schon ganz ordentlich. Also in 2 Tagen, aber trotzdem, da war ich ganz angetan, dass es kein Klagen gab. Klagen gab es bei mir und das führt mich zu einem anderen Punkt. Ich habe mir nicht wirklich eine Blase gelaufen, aber ich merkte so, oh, Blase könnte kommen, ich packe da mal lieber ein Compete drauf. Und diese Blasenpflaster sind, die nehme ich ja wie so eine Ibo, wenn ich zu viel getrunken habe, am besten schon am Vorabend. Nein, nicht am Vorabend, also am Abend noch, damit ich am nächsten Tag einen klaren Kopf habe. Oder ganz früh morgens, wenn ich aufwache und denke, ach, das ist nicht gut, ich nehme mal jetzt eine Ibo und dann schlafe noch 3 Stunden und dann fühle ich mich wieder wohl. Und genauso nehme ich ein Compete, wenn ich nur den Hauch einer Angst habe, es könnte sich eine Blase bilden.
Verstehe.
Und das wirkt tatsächlich Wunder. Diese Pflaster wirken einfach gut. Und auch unser Kind hat ja auch so Wanderschuhe und meinte, ja, das drückt hier irgendwie. Und dann meinte ich, pack mal ein Blasenpflaster drauf, einfach prophylaktisch. Ich hab dann nochmal drüber nachgedacht, ob das vielleicht schadet, auf gesunde Haut ein Blasenpflaster zu packen, aber ich glaube nicht. Aber mal schauen.
Willst du nicht jemanden fragen, der sich damit auskennt?
Ja, kennt sich da jemand hier mit aus in diesem, hier in der Runde? Jan, kennst du dich aus?
Ja, zufällig habe ich, zufällig kenne ich mich tatsächlich ein bisschen damit aus, ja.
Na, ich kenne ja die Competes auch von dir. Du hast sie mir damals beigebracht, ja.
Ja, also Compete-Pflaster sind der totale Hammer. Das ist wirklich extrem praktisch, weil es eben auch die Haut schützt. Und wenn die Blase kommt, die Blase entsteht ja aufgrund der wenn die Haut versucht, sich zu schützen gegen zu viele Reize, ne, dann reagiert sie mit einer Blase. So, und diesen Schutz übernimmt das Compete-Pflaster. So, und der Vorteil bei diesem Compete-Pflaster ist, dass es ein sogenanntes Hydrokolloid. Das ist die chemische Zusammensetzung des Pflasters. Und dieses Hydrokolloid hat die Eigenschaft, dass es Flüssigkeit aufnimmt und einschließt. Das heißt, wenn sich Flüssigkeit bildet, dann wird die abgeleitet von der Haut und kann die Haut nicht angreifen und wird in diesem Pflaster eingeschlossen, in der Struktur des Pflasters. Cool. Die Haut bleibt trocken, auch wenn sie nässt. Und das ist eine extrem gute Funktion, weil das, was die Haut angreift, man kennt das heutzutage jetzt gerade, wir sind jetzt gerade wieder in einer Zeit, in der große Flüchtlingsströme über die Welt eilen und wir haben Winter. Und wenn du lange durch die Welt läufst, mit denselben Schuhen, denselben Strümpfen, dann ist es die Flüssigkeit, die die Füße angreift und die sogenannten, wie nennt man es, Schützengrabenfüße macht, also die Wunden macht an den Füßen. Das ist alles Flüssigkeit. So. Und je mehr Flüssigkeit vom Fuß weggeleitet wird, umso weniger wird der Fuß verletzt und umso nachhaltiger wird der Fuß geschützt, ja. Also, Compete, super Produkt.
Weswegen ich jetzt bei mir darauf komme, ist ein Effekt. Okay, ich bin früher nicht gewandert, aber ich bin geocached. So fing das mit dem Wandern bei mir an. Übrigens, ich glaube,
geocached. Ich bin geocached. Das ist eine wunderhübsche Wertbildung.
Ist das falsch?
Ich bin geocached gehabt. Wie wäre das?
Nee, geocached, weil geocached ist ja Quatsch. Das ist ja falsch.
Wie wär's mit einem einfachen Präteritum, als ich noch geocachte?
Ja, das würde sogar hier passen. Du hast völlig recht. Ich hin und wieder cache ich allerdings noch, Gio. Entschuldigung.
Cachen Hilfsverb, Gio Verb.
Nee, sehr schön. Irgendwie anders, egal. Ich mache ja durchaus immer noch Geocachen. Ich betreibe Geocaching. Gerade wenn kein Stempel in der Nähe ist, und das ist ja so bei 99% der Erdoberfläche nicht der Fall. ist so ein Geocache, die nun definitiv auf 99% der Erdoberfläche zu finden sind. Okay, nein, der Landoberfläche exklusive der Antarktis. Aber ich glaube, sonst ist ziemlich viel von Geocache schon belegt. Und gerade in den touristischen Gegenden, wo ich mich immer so aufhalte oder hier in der Gegend. Und wenn ich mit dem Kind unterwegs bin oder wenn wir mit dem Kind unterwegs sind, dann ist ein Geocache immer ein nettes Ziel, was so ein bisschen wie ein Stempel ist. Am schönsten ist natürlich, wenn es so eine Box ist, wo man was rausnehmen kann und was reintun kann, dann ist schon wieder alles schön und dann hat man ein Ziel und das ist ein Spiel und das ist toll. Und Deswegen mache ich es heute immer noch. Deswegen ist das Präteritum da die falsche Form. Aber tatsächlich hat mich das Geocachen oder das Geocaching zum Wandern ja überhaupt verleitet. Das war ja bei mir so der ursprüngliche Ansatz, durch Gegner zu ziehen, dass ich gesagt habe, hier, ich sammle hier mal einen Geocache ein und da mal. Und oh, ich könnte ja auch 20, nee, so viel habe ich nie gemacht, aber ich könnte ja auch 5 am Stück einsammeln, wenn ich hier so eine Tour mache. Und dann hatten wir schon so eine halbe Wandertour. Wir waren dann auch mit ein paar Freunden unterwegs. Und plötzlich war
klassische Einstiegsdroge.
Ja, genau, genau. Und plötzlich war das Geocaching nur noch so im Hintergrund und wir wanderten und plötzlich war das Geocaching gar nicht mehr da. Und plötzlich war da mein Kind da und die Überlegung, wie kriegen wir das jetzt zum Wandern? Und da war diese Geschichte, die ich ja früher aber ein bisschen belächelt habe, als du mir von den Stempeln erzählt hast, da wusste ich ja immer gar nicht, was du von mir willst. Das hat mich an die Vorform des Geocachen erinnert, denn es gab ja früher tatsächlich Letterboxing, hieß das, glaube ich. Das waren eben auch so eine Art Geocaches. Da waren aber Stempel drin. Und du hattest nie GPS, sondern du hattest Anleitung, wie du da hinkommst. Mhm. Und wie das verteilt wurde, weiß ich gar nicht. Ob das auch schon im Internet war oder so. Und dort ging man dann hin, hat sich den Stempel abgeholt, den da irgendjemand reingelegt hat. Gerne auch schön dekoriert. Und das war auch möglicherweise eine Inspiration für die Stempel vom Harz, aber es gab, glaube ich, auch schon früher Stempel in den Alpen oder so. Das weiß ich aber nicht genau, wie alt diese ganze Stempeltradition ist. Letztendlich ist das ja auch ein bisschen inspiriert von den alten Plaketten, die man sich an den Wanderstab getackert hat.
Ja, die Wanderstabplaketten, das ist, glaube ich, das, womit alles anfing. Den Wanderstab beschlagen mit etwas, wo man längst gewandert ist. Der Wanderstab hatte damals ja noch eine ganz andere Bedeutung, als es nicht so richtig Wege gab. Da war es schon mal wichtig, dass man ins Gebüsch sich vortasten konnte mit dem Stab. Vielleicht auch mal irgendwie den Untergrund betasten, ob das jetzt moorig ist, wie tief es da runter geht. Und sich zur Not nochmal gegen ein angreifendes Wiesel verteidigen konnte. Weil Wanderstäbe hatten ja auch immer so eine Metallspitze, Metalltülle.
Das stimmt, das stimmt. So. Aber heutige Wanderstäbe haben das auch. Aber nicht gegen Wiesel. Hiking-Sticks, die nutzt. Tatsächlich hatten wir die vergessen, aber die nutzen wir eigentlich gerne. Wir haben das auch ein bisschen bereut, als wir auf dem Rammelsberg hoch sind, weil da ziemlich steile Wege sind.
Ihr seid auf den Rammelsberg hoch?
Mhm.
Ja, ach so, ihr seid von...
Da ist doch ein Cash, ein Stempel.
Da Ramseck, 114, auf dem Rammelsberg, oberhalb von Goslar.
Ja, oberhalb von diesem Berg.
Der ist ganz schön steil, ne?
Oh, tierisch,
das geht ganz schön hoch da, ne? Mhm. Ja, richtig. Ja, das
oder
richtig.
Ganz weite Wege. Aber da, wir wollten ja auch schnell wieder runter. Wir wollten ja einen Zug noch kriegen. Das war nämlich am Sonntag.
Okay, dann seid ihr zur Abreise da nochmal hochgewandert.
Genau, wir haben spät einen Zug genommen, erst um 16 Uhr, weil ich gesagt habe, wir wollen ja noch Stempel sammeln. Also haben wir dann noch am Bergwerk den Stempel gesammelt, bei der Grubenbahn und oben auf dem Berg.
Ja, die sollte man verbinden. Ursprünglich war da noch ein dritter Stempel ganz in der Nähe beim Malta-Meisterturm.
Ach, da war ein Stempel?
Aber den haben sie aus... Da war ein Stempel, ja. Aber den haben sie aus irgendeinem Grund abgebaut.
Ja, weil du da hinfahren kannst mit dem Auto. Da ist ja eine Gastronomie.
Ja, da ist Gastro und da ist Parkplatz, das stimmt, ja.
Aber nur mal so. Wir waren auf der anderen Seite, da gibt es den Steinberg. Da haben sie den Stempel geklaut. Da ist auch einer von diesen Bismarck-Türmen oder wie die heißen. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendjemand meinte, genau, ein Freund meinte, dass die Türme dort zur optischen Telegrafie eingerichtet worden wären.
Sag mal, war das derselbe Freund, der sagte, dass Gose so gut schmeckt aus der Flasche wie gezapft?
Ja, genau.
Okay. Also diese Türme gibt es im ganzen Harz. Die heißen Bismarck-Türme oft.
Genau.
Die heißen manchmal aber auch Moltke-Türme. Na? Und das waren Türme, die errichtet wurden von patriotisch begeisterten Harzern, die einfach aufgrund der Reichseinigung dem Bismarck was Gutes tun wollten. So ein bisschen wie das Bismarck-Denkmal am Hafen in Hamburg.
Ah, okay. Also alle haben da irgendwie Bismarck geehrt.
Ja, richtig, ja.
Und diese Telegrafie-Geschichte ist tatsächlich, an anderen Stellen gibt es das ja. Aber das ist eher sowas wie eine, nicht urban, sondern eine rural legend.
Eine ländliche. Also ich will das jetzt nicht bestreiten. Das kann durchaus sein. Ne? Ich kann nur sagen, was ich darüber weiß. So. Mhm. Was ich darüber weiß, ist, ich kenne diese Türme eben auch, weil ich die bei den Wandernadeln, da wandert man sie ständig ab. Ne?
Ja, genau.
Und an einigen Bismarck-Türmen oder auch Moltke-Türmen, da steht halt dran, wurde gestiftet aus patriotischer Begeisterung für den Reichskanzler Bismarck im Zuge der Reichseinigung.
Ich hatte mir tatsächlich auch die Frage gestellt, Moment mal, optische Telegrafie, gab es damals nicht schon elektrische Telegrafie? War das nicht der Witz der Zeit?
Telefone.
Telefone um 1870 glaube ich noch nicht. Also da gab es zwar schon die ersten Ansätze von Telefonen. Bell war glaube ich 1860, aber die Verbreitung war noch eher zurückhaltend. Ich glaube in der Zeit war Telegrafie noch ganz, ganz üblich. Aber Telegrafie weiß ich noch, dass ein Lucky Luke Heft über Buffalo Bill, der sich gegen die Telegrafie nicht stemmte, aber aussprach, weil die ja sein Aufgabengebiet ein bisschen schmälerte.
Ja.
Aber so ganz genau habe ich das nicht mehr im Kopf, aber da ging es
irgendwie. Weil er ja Postponyreiter war.
Genau, stimmt. Und später, also war er nicht eigentlich nur Showman oder war er am Anfang wirklich Postponyreiter?
Der war garantiert, war er irgendwas am Anfang. Ich meine, nur Showman, da sprichst du ein großes Wort gelassen aus, wie man so schön sagt. Der Bismarck-Zirkus, der Buffalo-Bill-Zirkus, der war ja weltberühmt. Also ja. Das war quasi die Idee eines Mannes. Na, und der hatte ja auch richtige Hochkaräter da in seinem Zirkus, also Häuptling Sitting Bull und so, die ritten da schon rum. Es war sozusagen ein herumreisendes Bad Segeberg-Festival, bloß eben
mit echten Leuten.
Mit echten Leuten, ja. Und da wurde echt geschossen und da waren echte Westernhelden, die man da sehen konnte. Der hat, das ist schon, ja, nur, also der war ein Showman, aber nur ein Showman. Na gut, also es ist natürlich aus heutiger Sicht alles ein bisschen sehr zwielichtig, aber
ja. Aber ich wollte insbesondere sagen, dass du eigentlich, er hat das ja aus einer Historie gemacht und war das nicht nur. Also ich habe es auch ein bisschen despektierlich gemeint und das ist, glaube ich, nicht ganz treffend, weil er, glaube ich, schon ein Entertainer seiner Zeit war.
Das definitiv, ja.
Mhm. Ja. Aber wo ich nochmal drauf zu sprechen kommen wollte, ich hatte also dieses Blasenproblem und ich habe das zum Glück früh in den Griff gekriegt, aber mir ist an anderen Stellen immer mal wieder aufgekommen, dass mein jugendlicher Überschwang, den ich früher hatte, den ich immer mal wieder auszuleben versuche, insbesondere wenn ich mit dem Kind auf einem Spielplatz bin, dann, ich finde ja Spielplätze toll. Und einige Spielplätze, da steht so für Kinder bis 12. Und dann überlege ich, ja, ich bin ja kein Kind mehr, dann darf ich doch noch, oder? Also ich mache da gerne mit. Ich rutsche gerne, ich schaukel gerne, Seilbahn, ich kletter. Häufig sind diese Kletterdinger am besten, wenn sie noch irgendwelche Tunnel haben, für mich ein bisschen eng. Das ist schon ein bisschen heikel. Aber ich finde das immer sehr cool. Und vor einigen Jahren ist mir das erste Mal aufgefallen. Also ich habe das immer mitgemacht. Ich rutschte so eine Rutsche runter und dachte, ich mache das mal lustig. Habe das bäuchlings gemacht. Und diese Rutsche war nicht für meine Länge gedacht. Und so bin ich irgendwo unten gelandet. Und meine Schienbeine wurden ein bisschen von der Rutschenkante so angeschlagen und ich dachte, ach, das ging ja jetzt ein bisschen doof aus, war so ein bisschen blutig, nicht schlimm. Diese Wunde, also nicht jetzt keine Fleischwunde, aber so ein bisschen angeschrammt, hielt sich aber tatsächlich noch viele, ich glaube sogar Monate, wenn ich genau hingucke, sehe ich das jetzt noch und das ist schon Jahre her. Und so ein Kind nimmt ja jede Fleischwunde irgendwie mit Weinen, aber am nächsten Tag mit Lächeln oder wenn der Lolli kommt und am übernächsten Tag ist die auch schon wieder verheilt. Das sind Fleischwunden im Monty Pythonschen Stil. Und das tut aber irgendwie nicht zur Sache. Dann schwupp ist das Kind wieder zusammengeflickt und alles ist gut. Ich weiß, als Kind hatte ich auch ständig Platzwunden am Kopf oder sonst wo. Das war aber irgendwie, keine Ahnung, was Platzwunden so genau sind, aber das war irgendwie alles ganz schnell weg. Und ich nehme tatsächlich wahr, dass ich über 50 bin. Das ist ein bisschen deprimierend, weil Spielplätze offenbar nicht mehr für mich gemacht sind. Und ich nehme gleichzeitig.
Also Wundheilung.
Ja, im Alter.
Ja. Das ist aber auch nur natürlich. Wir sind ja im Alter, da konserviert der Körper. Also nimm es mal positiv. Nimm es mal positiv. Ich möchte es dir positiv vermitteln. Dein Kind, ich habe auch allen Grund dazu. Dein Kind wächst ja. Und es wird sich ja noch sehr, sehr verändern. Na, dein Kind ist ja auf dem Weg, seinen Endzustand zu erreichen. Und das ist schmerzhaft und das dauert lange. Die Knochen werden in die Länge gezogen und auch die Haut. Die Haut, die hat noch nicht ihren Zustand gefunden, ihren Endzustand gefunden. Du hingegen, du hast deinen Endzustand erreicht. Du bist durch Jahrzehnte von Schmerz und Leid und Trauer gegangen, um zu dem zu werden, was du jetzt bist. Und dein Körper hat sich gezettelt, hat sich gesetzt, wie ein sehr gutes Sediment in einem See, hat sich dein Körper gesetzt und will so sein, wie er jetzt ist. So. Und jede Verwundung reißt ihn raus aus diesem Status. Und das ist ein tiefer Schock. Und das ist ein tiefer Schock. Und er lässt sich einfach nicht so leicht wiederherzustellen. Genauso ist es eben schwieriger, ein unter Denkmalschutz stehendes Haus mit viel diffizilem Schmuck und vielen Holzintarsien zu renovieren, als einen Bungalow zu renovieren, der im Prinzip nur aus Beton und Stahl und Glas besteht. Ist das positiv genug?
Also die Leiden, die du in meiner Entwicklung beschreibst, die habe ich eigentlich sehr genossen. Also jetzt nicht die Leiden konkret, sondern ich hatte den Eindruck, da war viel mehr Spaß dabei. Dass ich meinen Endzustand erreicht habe, ist ein bisschen deprimierend. Und zu den
Was?
Altbauten, ja, bei einem guten Whisky, würde ich sagen, wenn der seinen Endzustand erreicht hat, alles bestens. Der wird dann aber ausgetrunken und dann war es das. Und bei einem Altbau, der in Tarsien arbeiten und schickes, was weiß ich, Ausschmückung der Ziegel und Stuck und ganz wunderbare Fensterrahmen, Arrangements hat, den würde ich abreißen. Der ist ja nicht mehr dämmbar. Darf man ja nicht. Das ist nämlich unser Haus. Das sollte gedämmt werden.
Ja.
Dann kam das Bezirksamt im Auftrag in diesem Fall vom Denkmalschutz, also von der Kulturbehörde. Ja, ne, ist ein Ensemble, das darf hier nicht irgendwie verkleinert werden, nicht mal optisch identisch, sondern die dürfen gerne weiter frieren und Gas verbraten. Wir haben immerhin dichte Fenster bekommen, die halbwegs so aussehen wie die überhaupt nicht so aussehen wie die Fenster vor 100 Jahren, aber die reichten offenbar aus. Nee, ich will keinen Endzustand. Ich will immer in Bewegung bleiben. Und das ist das Problem. Ich glaube, wir wollen immer in Bewegung bleiben. Endzustand ist tot.
Um noch einen kurzen Rahmen zu schlagen. Die Behörde, die du meinst, ist ja nicht nur die Behörde für Kultur. Es ist ja die Behörde für Kultur und Medien, die den Denkmalstatus vergibt für Gebäude. Mhm.
Ja. Ja, und das Denkmalschutzamt ist da aber eine Einrichtung. Oder ein Amt in dieser Behörde. Ich kenne die Kriterien nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Bezirksämter hier in Hamburg das alles so sinnvoll befolgen. Aber wenn ich als Rechtsleihe, als Juristenleihe das Thema abwägen würde, Klimaschutz und Schutz der Menschheit und Erhalt der Erde für den Weitererhalt der Menschheit, auch meinetwegen dieses Landes, kontra, wir wollen ein paar alte Klöppelhäuser befahren, die irgendwann sowieso hinüber sind. Da hätte ich eine ganz klare Präferenz. Ja, ich mag Altbauten. Ich finde, die sehen schön aus. Ich liebe unseren Dielenboden. Es ist ein bisschen doof, dass der zum Keller keine Dämmung hat. Das ginge nämlich. Da spricht kein Denkmalschutz dagegen. Aber ich opfer doch nicht das Überleben der Menschheit nur um ein paar schöne Gebäude zu erhalten, die vor 100 Jahren gebaut worden sind. Was ist das für ein Quatsch? Also ich überzeichne ein bisschen vielleicht, aber die Haltung des Bewahrens würde ich doch eher darauf fokussieren, dass wir die Erde bewahren und nicht Bauten von vor 1, 2, 300 Jahren. Können gerne auch bewahrt werden, aber bitte als zweitrangig. Das ist doch nicht das, was unser erstes Ziel ist.
Also, es ist eine sehr spannende Frage, aber da bräuchte man sehr viel Zeit zu beantworten, wäre, was ist denn die Menschheit wert ohne ihre eigene Kulturgeschichte? Meiner Ansicht nach gar nichts. Also wenn irgendwelche Leute irgendwo rumleben und haben keinerlei Kulturgeschichte und haben keinerlei Herkunft und kommen nirgendwo her und stehen nicht auf den Schultern von Riesen kulturell, sondern leben einfach so in den Tag hinein und essen Äpfel und Bananen.
Was hast du jetzt gegen Äpfel und Bananen?
Grundsätzlich habe ich nichts gegen Äpfel und Bananen, aber es gibt diffizileres Essen. So, das wäre auch kein, dann bräuchte es die Menschheit auch gar nicht zu geben. Das wäre sowieso am gesündesten für den Planeten.
Den Planeten interessiert es eigentlich nicht. Ja, aber ja.
Das, wenn die Menschheit nicht drauf wäre, das für den Planeten am gesündesten. Es ist die Frage, lohnt es sich, die Menschheit zu erhalten, wenn sie keine Kultur hat? Eine zweite Frage ist, ob da nun Häuser dazugehören. Das ist vielleicht eine zweite Frage. Also das, ich habe aus meiner persönlichen Erfahrung, kenne ich eigentlich nur Ärger mit der Denkmalschutzbehörde. Also Leute wollen irgendwie eine Treppe einbauen in ihr Haus und nein, das ist Denkmalschutz. Leute wollen das Dach decken, ja, kostet 8-mal so viel, weil es Denkmalschutz. Leute wollen den Gehweg vor ihrem Haus endlich mal fliesen, weil da ständig rutschen da im Winter Leute aus, weil das Cobblestones sind. Die kann man gar nicht richtig streuen, die kriegt man das Eis nicht abgeschlagen. Nee, die Leute müssen sich weiterhin die Knie aufschlagen, weil es Denkmalschutz.
Genau.
Also ich kenne nur Ärger mit der Denkmalschutzbehörde. Und von der anderen Seite, ich habe ja so ein bisschen Einblick in die Ergebnisse der Arbeit der Denkmalschutzbehörde, weil ich die Denkmalschutzlisten auf Wikipedia bearbeite. Mhm. Von der anderen Seite kann ich sagen, die Denkmalschutzbehörde, die ist auch nicht so super up-to-date, was in ihrem Gebiet denn nun denkmalgeschützt ist und was nicht und wie das denn korrekt bezeichnet wird und um was es sich da überhaupt handelt. Also okay. Da werden schon mal so Sachen denkmalgeschützt, dann fragst du dich, wieso hast du jetzt das Geländer, warum ist das Geländer denkmalgeschützt und die Steine, die unter dem Geländer sind, sind unter einer anderen Nummer denkmalgeschützt, aber die Brücke, zu der das Geländer gehört, ist nicht denkmalgeschützt. Wie kommt das eigentlich so? Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ja. Und wenn du da anrufst, dann sagen sie, wissen wir auch nicht. Keine Ahnung. Wissen wir nicht, wer das gemacht hat? Ja, die sagen, wissen nicht, wer das gemacht hat, wissen nicht, warum, wissen nicht, welche Kriterien und rufen sie am besten nicht wieder an.
Das ist ja geil.
Ja. Also wenn du bei der Denkmalschutzbehörde anrufst und fragst, warum dein Haus ans Ensemble denkmalgeschützt ist, kann es sein, dass dir der Sachbearbeiter sagt, wieso ist es doch gar nicht, wie kommen sie denn darauf? Und dann sagst du, ja, steht hier in dieser Denkmalschutzliste. Und dann sagt er, da hätte schon längst gestrichen werden müssen. Das kann durchaus sein. Ja, wirklich, das ist so.
Allerdings arbeitet das Bezirksamt noch nach dieser alten Liste und deswegen haben wir seit 30 Jahren, also ich wohne nicht so lange hier, jetzt Vorgaben, die uns mindestens das Fünffache an Kosten verursacht haben und 50 wichtige Bauvorhaben verhindert haben. Ja, das ist interessant.
Man kann da mal nachfragen. Aber wenn du nachfragst und du hast Erfolg, dann bete, dass das nicht die Mopo rauskommt, sonst veröffentlicht sich dich hier Gordian S. hat dafür gesorgt, dass die schönen Häuser in der Haarstraße abgerissen werden. Na, die machen da sofort eine Story draus.
Ja, wenn ich da einen coolen Bungalow hier bekomme, bin ich dabei.
Ja, und da leg mal los. Dann endest du noch als der Querulant von Winterhude und dann hast du dann nachhaltig einen Ruf erworben.
Ich weiß, da gab es einen Querulanten, der war vielleicht vom Winterhude, der verhindert hat, dass die Straßenbahn hier gebaut werden sollte. Die sollte nämlich durch die Ohlsdorfer Straße und da hätten sie jahrelang die Straße wahrscheinlich erstmal sperren müssen, was sie dann sowieso wurde wegen anderer Bauarbeiten. Und dann wäre da ja die Straßenbahn auf der Straße gefahren. Also das macht sie sowieso, aber das hätte ja viel Chaos verursacht. Ja, das fand ich extrem spannend. Ja, deswegen hat eine der wenigen tollen Aktivitäten, nein, stimmt gar nicht, da waren einige, des schwarz-grünen Senats ist damals gescheitert, weil eine Bürgerinitiative sich da breit gemacht hat.
Das ist eben das Elend in Demokratie, des ganzen Bürgerinitiativen. Da hilft nur eins, weißt du, was da hilft?
Selbst die Bürgerinitiative, ja genau, selber.
Richtig, gründen. Genau.
Das Problem ist, die Bürgerinitiativen-Leute haben aus irgendeinem Grund mehr Geld, mehr Zeit, mehr Mittel. Ich muss irgendwie arbeiten, hab ein Kind, hab eine Familie und denk schon seit Jahren darüber nach, ob es nicht ganz gut wäre, sich politisch zu engagieren oder, wie du das sagst, vielleicht eher in Initiativen oder Lobbyorganisationen, weil man da vielleicht mehr bewegen kann. Wie dieser Lobbymensch bei der Lobbygruppe Neue Finanzen oder wie das hieß. wo ich immer noch, der war ja früher im Bundestag und hat dann immer gesagt, Bundestag bringt nichts, ich gründe eine Lobbyorganisation und ist jetzt immer derjenige, der immer Ausschuss zu Finanzen als die alternative Seite befragt wird. Also der hat auch ein paar Leute hinter sich mittlerweile im Verein, aber eigentlich ist es so eine One-Man-Show in meiner Wahrnehmung. Fand ich beeindruckend.
Ja, das Ding ist tatsächlich, die Ausschüsse laden Experten.
Genau.
So. Und um als Experte geladen zu werden, musst du irgendwie Wirbel machen. Na, da kannst du irgendwie destruktiv Wirbel machen und du kannst konstruktiv Wirbel machen. Destruktiv macht meistens mehr Wirbel. Und dann wirst du in diese Ausschüsse geladen und dann nimmst du als in einer Struktur eines gemeinnützigen Vereins an der politischen Willensbildung teil. Nicht an der Willensbildung, Entschuldigung, die machen die Parteien selber, aber an der Entscheidungsfindung.
Ja.
Und das ist ein Mechanismus, der wird leider in unseren Schulen nicht unterrichtet. Und das steht auch nicht in der Zeitung. Das ist tatsächlich Geheimwissen. Und das ist das, glaube ich, was meiner Ansicht nach viele Leute frustet, wenn sie auf die Demokratie blicken und sagen, mich hat keiner gefragt und trotzdem passiert dies und das. Mhm. Weil es nämlich diese Möglichkeit gibt und zu wenige Bürger wissen das. Ich habe es auch erst spät erfahren, aber zu wenige Bürger wissen, dass es diese Möglichkeit gibt und dass die auch gewollt ist. Alle wissen, das ist so eine Art Herrschafts-, das ist das, was man Herrschaftswissen nennt. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.